It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. And I'm feeling good.
Hallo und herzlich willkommen zu einem Joint Venture von verschiedenen Podcasts vor Ort, der Nerdkunde, dem Geek-Stammtisch und dem Podcast von Bodo.
Dessen Name ist auf Berlin.
Genau. Wir befinden uns auf dem 31C3 und neben mir sitzt der Bodo.
Hallo.
Der Bast.
Hallo.
Die Ute.
Hallo.
Der Lukas.
Hallo.
Der Basti.
Der Basti. Und der Dirk.
Hallo. Und die Essi.
Hallo.
Genau.
Und neben uns sitzt die Staatsbürgerkunde.
Genau, die werdet ihr wahrscheinlich im Hintergrund hören.
Ja, oder auch nicht. Adelt uns, dass die da währenddessen auch nicht.
Genau.
Genau, ja, wie letztes Jahr haben wir uns gedacht, wenn das Sendezentrum schon hier aufgeschlagen ist, dann setzen wir uns natürlich zusammen und finden uns zu einem lustigen Podcast ein.
Haben direkt eine gewisse Herausforderung bereitet, weil wir hatten gelesen, es gibt 8 Kanäle und haben dazu gelesen, dass es auch 8 Hörsprechgarnituren gibt. Gab es aber gar nicht. Und dank netter Spenden von Roddy und dem David haben wir jetzt immerhin 7 zusammenbekommen.
Genau.
Und das ist dann auch gut genug.
Alles prima.
Alles prima.
Genau. Dann fangen wir doch einfach mal an mit dem Typischen aus der Nerdkunde. Wie geht's uns denn heute so?
Also mir geht's ziemlich gut. Ich bin auf dem Kongress, hab viel Spaß, alles super.
Ja. Mir geht's auch sehr gut. Ich bin voll im Koffeinflash. Ich habe gerade Mate und Kaffee gleichzeitig getrunken. Gift Talk gesehen.
Flora oder
Schiff? Schiff!
Normale. Nein, die Diskussion haben wir gesettelt. Beim Talk.
Ja, mir geht's eigentlich auch ziemlich gut. Ich bin nur ein bisschen müde schon. Ich bin schon müde hier angekommen und ich habe schlecht geschlafen. Aber hier ist es amazing und es sind awesome people hier. Deswegen ist alles toll.
Ja, mir geht's immer gut, ne? Weil schlechten Menschen geht's immer gut.
Dass überhaupt irgendjemand sagt, das geht mir scheiße.
Ich habe heute einen Idris-Talk gehört. Also eigentlich sind all meine Wünsche in Erfüllung.
Da kannst du ja gleich was zu erzählen.
Kongress vorbei, ne? Gelaufen.
Best Ding, ich gehe nämlich jetzt nach Hause.
Aber mir ist auch alles prima. Ich bin ein bisschen geflasht, dass es noch größer ist als das letzte Mal. Dass es noch mehr Kunstinstallationen gibt und alles bunt ist und es wieder viel mehr Leute da sind. Und ja, alles spannend.
Bei mir wunderbar, einzige kleines Tränchen, dass wir halt nicht hier vor Ort wieder im Radisson sind. Das ist ein bisschen schade.
First World Problems.
Ja, First World Problems.
Mehr als 80 Meter zu deinem Bettchen.
Ja. Nee, alles gut. Ja, mir geht's auch super. Wir haben ja dieses Jahr eine Assembly hier auf dem Kongress, Rubytown. Das ist besonders cool irgendwie, wobei es dazu führt, dass ich auf jeden Fall nicht so viel rumrenne. Ich hatte eigentlich gedacht, gucken wir mal, was der Step-Counter am Ende sagt. Gestern habe ich ganze 6.500 Schritte geschafft.
Immerhin.
Ein mittelmäßiger Tag im Büro.
Genau. Ja. Aber da hast du doch jetzt schon die perfekte Überleitung auch gebracht, oder?
Ja, das kann sein.
Ja, dann wofür auch immer.
Worüber hast du gerade gesprochen?
Über das Assembly. Also wir haben ja...
Was ist das überhaupt?
Das letzte Mal saßen wir oft bei den Python-Leuten, weil der Basti kannte.
Und das was war ist denn ein Assembly überhaupt?
Ja, ich komme ja dazu.
Ah, okay, sorry.
Dadurch, dass der Kongress so riesengroß ist und ohne Ende Platz ist, kann man sich ein Assembly einrichten lassen. Das heißt, man trägt sich eine Wiki ein und man bekommt einen Tisch dahingestellt, Netzwerk dahin geworfen, entweder in Form von WLAN-Kabeln oder Switchen und Strom gelegt. So, da muss man sich eigentlich um gar nichts kümmern. Man bringt ein bisschen Plakate mit oder auch nicht. Und also auf der Etage, wo wir sind genau gegenüber vom Sendezentrum, was sehr cool ist. Ist alles okay dekoriert, sag ich mal, ne? Mehr so, also sehr funktional. Unten im Hack Center, da ist es halt sehr opulent mit irgendwelchen.
Wo ist das denn? Also bei uns ist das doch nicht funktional.
Bei uns ist rot und ballon.
Also sieht aus wie ein schöner Kindergeburtstag.
Genau, genau.
Ich freue mich, wenn ich das sehe. Genau.
Mit Plakaten und. Die gibt es also auf jeden Fall in unterschiedlichsten Darbietungen. Also sowohl, auf der Freakshow, die war ja auch live. Roddy hatte ja auch die DC-Base erwähnt mit den Flipper-Automaten. Nee, hatte Dennis erwähnt, oder?
Irgendeiner.
Genau, Roddy hatte sich gewundert, was man mit aufgebauten, senkrechten Flipautomaten machen soll. Da kannst du ja gar nicht spielen. Ja, es ist alles Mögliche aufgebaut, wie immer, wie er es schon sagte, viel größer, viel toller, viel größer. Ich habe noch nicht so richtig viel gesehen durch das Assembly. Basch und ich haben uns heute aber auf jeden Fall per Siebdruck Logos auf unsere Keyboard-Taschen drucken lassen.
Ein großartiges, also war auch ein sehr großartiger Mensch.
Und, ja, genau. Es war
tolle Motive. Cool.
Es gab leider kein Pink, nur Rot.
Aber was machst du denn so im Ruby Assembly oder am
Haus? Möchtest du gar nicht wissen, was ich da mache. Also ich habe mich da gestern hingesetzt und dann habe ich erst so ein bisschen Kleinkram gemacht und dann kam der Lukas an und hat gesagt, kannst du da mal bitte was für Hacken innen kurz fertig machen?
Kleinigkeit.
Das habe ich dann angefangen. Dann habe ich erstmal wieder das Vagrant-Ding aufgesetzt, was der Basch freundlicherweise eingerichtet hat. Dabei ist dann aufgefallen, ich brauche Postgres 9.2, es gab nur 9.1. Dann hat der Basch den restlichen Tag 9.3 installiert in diese Vagrant-Box. Und heute Morgen habe ich angefangen, weiter dran zu arbeiten. Also, relativ unspannend. Aber
also Yaks shaven.
Ja, selbstverständlich.
Man muss ja auch sagen, dass du nebenbei noch streamst. Man will ja auch ein bisschen was mitbekommen.
Genau, das mit dem Stream ist echt cool. Man guckt dann einfach nebenher, verfolgt die Talks so ein bisschen. Klappt ganz gut.
Dieses Jahr sogar in HD.
Ja, letztes Jahr doch auch schon in HD.
Nee, nicht alle. Nur die aus den großen
Serien. Aber diesmal alles in HD.
Und die Assemblies sorgen dafür, dass man halt wirklich von Leuten angesprochen wird, was ich irgendwie lustig finde. Also es sind schon mehrere Leute vorbeigekommen, die irgendwie halt mal Rails oder Ruby gemacht haben oder Neckbeard-Event. Vorhin war das der Package-Source-Maintainer von OpenBSD da war und wissen wollte, warum die Ruby-Builds immer kaputt sind auf BSD. Und dann wir gerade zusammen den DBM-Header Parser Patch ersetzt haben.
Wolltest du ihm helfen oder soll ich noch
dran? Ja, die bauen jetzt gerade. Also
er setzte sich doch mit den Worten dazu. Also, we are going back to 1989.
Wir sind noch weiter. Wir sind bei 1986 gelandet. Oh, so. Oha, da gab es die ersten DBM-Header-Files, die wohl auch bei Ruby 1.8 noch gebaut werden.
Ja, dann ist ja alles
gerade. Wollte er nicht ursprünglich irgendwas von Tiger supporten? Mit
ja, genau. Also, der Build, der gebrochen war, war der PowerPC Darwin Build. Okay. That's still a thing.
Genau. Geil, ne?
Weil, ja, Wahnsinn. Ja, wenn Spaß macht.
Ja.
Das ist der Package Maintainer vom Ruby-Paket auf OpenBSD.
Er ist einer der Maintainer von Package Source, was wohl ein Package-System für OpenBSD ist, ein alternatives. Und das funktioniert so ähnlich wie halt das Port-System, halt sind vorgebaute Pakete. Deswegen muss er halt auch alle Architekturen bauen. Und er hat mir nur die Startseite gezeigt und dann siehst du halt Top Failed Builds, Ruby 2.1, Ruby 2.0, Ruby 1.9. Und mit Ruby 1.8 baut es wohl noch, deswegen haben wir die ganze Zeit gedifft.
Ja, aktuell genug, also.
Genau.
Naja.
Das war ein sehr altes Jack, was du da geshaved hast.
Hast du jetzt einen Commit mitgekriegt? Mit braunen
Haaren. Sehr drahtige Wolle, genau. Also ich habe auch die Header-Files noch offen, es ist wirklich sehr toll. Also es ist wirklich im Ruby-Source-Code, wenn ihr die dbm.c mal anschaut, da ist die History ist mit drin. Also was DBM? Zwischen 4.3 BSD, 4.4 BSD. Berkeley DB.
Berkeley DB, genau.
Das Ganze wird ziemlich hässlich, weil die GNU Berkeley DB irgendwann auch angefangen hat, sich in Berkeley DB einfach Header-Files auszusuchen und dagegen kann auch gebaut werden und das ist alles sehr toll.
Okay, das ist viel Spaß.
Genau.
Der sitzt auch noch da, der Kollege. Ne?
Ja, der gefällt es bei uns.
Das, ja. das ist gut.
Ach, das ist der auf meinem Platz sitzt. ich verstehe.
Ja. Ja, so ist das. Auf meinem Platz sitzt jetzt auch jemand. Ich bin ja jetzt auch hier beim Podcast, da muss ich ja auch keinen Platz haben.
Ja.
Und die anderen, was habt ihr so gemacht?
Genau.
Ja, ich hab irgendwann.
Oder Lars. Lars sag ich schon. Lars. Lukas.
Mit L. Hi, ich bin der Lars. Von der Nerdkunde.
Alle mit L.
Alle dieselben Leute. Nee, irgendwann gestern schaute ich auf die Uhr und dachte so, huch, wir haben noch gar keinen Talk geguckt. Und dann war es irgendwie 16 Uhr oder so.
Dann warst du weg.
Und dann habe ich mal gesagt, jetzt gucke ich mal Talks. Und da habe ich dann nachher auch dann eine Ermahnung für gekriegt, dass ich das Assembly so im Stich gelassen habe. Deswegen bin ich heute jetzt wieder im Assembly gewesen, habe aber den Iris Talk geguckt, weil das war mir wichtig. Kann ja sein, dass die Zukunft darin programmiert wird. Ja, also mir gefällt das mit dem Assembly echt gut. Wir haben schon viel an Hacken gearbeitet, haben dann einfach immer wieder Leute, die da daneben sitzen, dazu gezwungen, es auch daran zu arbeiten. Also das klappt gut. Wahrscheinlich, Bodo, das dürfen wir doch schon on-air sagen, ne, werden wir noch einen Release auf diesem Event machen.
Jetzt hat er das gesagt,
Raus. Man kann das ja schneiden. Ne?
Lukas, wie hieß das, was du dir angeschaut hast?
Idris.
Idris, magst du uns da eine Management-Summary geben?
Ja, also Idris ist eine Programmiersprache, die aber, wo ganz klar gesagt wird, don't use it in production. Es ist nur,
never ever.
Ist nur für wissenschaftliche Zwecke, ist ein Forschungsprojekt.
Ach, das ist so wie Haskell, ja?
Das ist so wie Haskell, also es ist in Haskell geschrieben und hat ein Dependent Type System. Und dadurch kann man damit sehr, sehr interessante Dinge machen.
Zum Beispiel kannst du eine CSV parsen. Wenn du die CSV an eine andere CSV-Datei parsen möchtest, dann musst du das Programm neu kompilieren.
Mhm. Das war ein Beispiel. ja, also das ist halt ein sehr abgefahrenes Typsystem, mit dem man einige Dinge sicherstellen kann, die man vielleicht sonst nur in Unit-Tests machen könnte. Beispielsweise könnte man da sagen, wenn ich einer Liste ein Element hinzufüge, dann ist das nachher eine Liste, die eine Länge länger ist als vorher. Und das kann man als Typ ausdrücken. Und dadurch braucht man nachher gar keine Tests mehr, ne? Weil kann man dann halt alles in Typen ausdrücken.
Famous last words.
Was natürlich dann die Frage aufwirft, ob man nachher dann nicht irgendwie Tests für seine Typen schreiben muss. Aber ist halt aus dieser ganzen ACTA-Welt und so weiter, also aus Theoremprüfern entstanden. Also man kann damit auch mathematische Theoreme prüfen, wenn man das möchte. Der Speaker, der meinte am Anfang so, ja, es wird ein super basic Talk, ich hoffe, ich langweile euch nicht. Und dann hat er so ziemlich vorausgesetzt, dass man schon Working Knowledge of Haskell und ACTA hat, weil sonst wird das nicht
viel. Wer hat das nicht?
Wer hat das nicht? Ne?
Und ich zum Beispiel.
Das bin ich am Ende.
ich habe halt bisher nur den Wikipedia-Artikel über ACTA gelesen, Idris gelesen, und deswegen werde ich mich jetzt damit ein bisschen mehr beschäftigen. Das ist auf jeden Fall interessant.
Hast du denn einen konkreten Anwendungsfall dafür, oder bist du einfach nur neugierig, was die Sprache kann? Weil du ja meinst, in Production macht es keinen Sinn, oder?
Nee, also das ist ja nicht für Production. Ne? Okay. Also ich habe keinen konkreten Anwendungsfall, ich will einfach nur ein bisschen damit rumspielen. Idris ist gedacht als eine Sprache, die für Systemprogrammierung benutzt werden soll, gerade halt für diese ganzen Dinge, wo man vielleicht sicherstellen will, dass wirklich alles so funktioniert, wie man möchte. Siehe OpenSSL oder so, könnte man halt in der Sprache, mit der man solche Verifikationen machen kann, vielleicht besser schreiben als mit C.
Okay. Also mit Idris wäre das nicht passiert.
Das kann man ziemlich sicher sagen, aber dann wäre es wahrscheinlich noch nicht fertig. Ne? Also
und auf jeden Fall nicht in Production.
Genau. Nee, also generell würde ich sagen, dass einige Dinge nicht in C geschrieben werden sollten, aber ja.
Hast du dir noch mehr Talks angeguckt, ab 16 Uhr dann?
Heute?
Achso,
seit gestern. Heute? Ja, wir haben uns gestern, haben wir den Citizen 4 angeschaut, den Film. Das war ein wirklich, wirklich guter Film, hat mir gut gefallen. Natürlich ist das so viel Zusammenfassung von den Dingen, die man sowieso schon gesehen hat oder gehört hat oder auf dem Kongress mitgekriegt hat, aber das alles nochmal so in einer Abfolge zu sehen, das fand ich schon sehr, wirklich gut.
Und was ich bei dem Film...
Das ist die Snowden-Dokumentation.
Ja, also, ja. Oh ja, danke.
Den Kontext nochmal aufzumachen.
Was halt bisher nicht so richtig klar, man kennt die Fakten, aber wie es dazu gekommen ist und auch so Snowden als Mensch, ne, diese Entscheidung, die er da getroffen hat und wie Glenn Greenwald dann ihn getroffen hat und diese Informationsübergabe und überhaupt die Erarbeitung, wie wird das publiziert, was ist die Story dahinter, wie zieht man das auf, wann veröffentlicht man das erst, macht man das überhaupt, das war halt alles nicht klar und das ist halt, es war mir halt überhaupt nicht vorher klar, ich weiß auch nicht, es war bestimmt einigen klar, Essie, du hattest ja erzählt, du hast auch das Buch
genau, Glenn Greenwald hat ja ein Buch veröffentlicht im Herbst, glaube ich, diesen Jahres, über No Place to Hide und wo halt viele dieser Aspekte schon drin vorkamen, wo er berichtet hat, wie Snowden ihn kontaktiert hat
und so. Ja, das Schöne in dem Film ist ja, dass Laura Poitras, die Dokumentarfilmerin, die den Film rausgebracht hat, die hat halt nach den ersten Kontaktaufnahmen hat hier quasi direkt die Kamera angeschaltet.
Das ist halt, und sie hat richtig gut dokumentiert. Also es sieht sich wie ein Spielfilm, als wäre es so gedreht worden, damit man das so sehen kann.
Obwohl es ein zeithistorisches Dokument ist.
Man muss sich immer vor Augen halten, das ist das Original, was wirklich so passiert ist. Da ist nichts geschauspielert dran.
Ja, das war halt eine Frage danach. Also zwischendurch hätte man das Gefühl so, das ist doch jetzt, da hat sie doch gesagt, Snowden, stell dich doch da mal ans Fenster, guck da mal theatralisch aus dem Fenster. Das hat dann nachher auch einer gefragt, wie viel hat sie irgendwie noch so Anweisungen gegeben?
Oder
wie also so genau so Szenenanweisungen, weil das nicht unüblich ist unbedingt bei Reportagen, also da, um irgendwelche Schnittbilder zu kriegen.
Ja.
Aber sie meinte, sie hat halt nur beobachtet. Ne? Also muss natürlich trotzdem gucken, dass du Schnittbilder bekommst, aber ja, es ist halt alles so passiert, wie es da war. Und das ist schon sehr
wenn man genug Material hat, dann...
Ja, du brauchst ja trotzdem Gegenstände und so, aber... ja, es ist auf jeden Fall alles so gewesen, wie es da zu sehen war. Das war eine sehr gute Frage, dass die Anna gestellt hat, dass das nochmal klar wird, weil man hat irgendwie sehr deutlich gesehen, was das, also obwohl er sich ziemlich gut darüber klar war, was das alles nach sich zieht, ist ihm dann, also hat man ihm angesehen, okay, das ist halt echt ein Brocken. Ne? Er hat halt sein Leben aufgegeben dafür.
Mm.
Und das, diese Schwere ist so langsam ihm immer klarer geworden. Das war ja war sehr, sehr bewegend, fand ich.
Mm. Ja, diese menschliche Komponente von dem Film, also die Geschichte kriegt dadurch halt eine ganz menschliche Komponente noch. Und für mich hat das halt schon nochmal einen sehr nachdenklichen Aspekt gegeben gestern Abend.
Ja, definitiv.
Was ich auch interessant fand dabei war nachher der Prozess, den man gesehen hat, wie Glenn Greenwald damit umgegangen ist.
Ja.
Später, nachdem er schon einige der Publikationen selber verstanden hat und ja, veröffentlicht hat, wie er nachher mit Snowden kommuniziert hat, wie sicher nachher und jetzt das und dann hat er es nur noch auf dem Zettel geschrieben, weil er es nicht mehr aussprechen wollte.
Ja.
Das war, fand ich schon faszinierend.
Genau, diesen Agentenfilm.
Ja,
genau, diesen Wandel hat man sehr gut gesehen. Ja. Und gerade wenn man das Buch auch gelesen hat, da beschreibt er ja am Anfang so, ja, ich habe halt irgendwie eine Mail gekriegt und da stand irgendwas von, du darfst nur mit Verschlüsseln kommunizieren, habe ich gesagt, ach komm.
Ja, verstehe ich nicht, ich antworte einfach
geh
nicht.
Weg, ja. Aluhutträger
genau.
Hier.
Ja. Genau, und das kam im Film halt gar nicht vor und das war das so stimmt, quasi ja. Noch vor dem Teil, ja. In der Geschichte, in dem Film erzählt wird. Und das fand ich halt so interessant, wenn man das einmal aus der Sicht von Greenwald so im Buch gesehen hat und dann einmal so von der live dabei, wenn man da so sitzt quasi, in Anführungsstrichen. Das war schon echt cool gemacht. Und ich weiß auch, da waren auch so einige Szenen dabei, die waren so abstrus, wie dann der Snowden sich diese Decke drüber gezogen hat, um sein Passwort einzugeben, weil es könnte ja irgendwelche visuellen Dinge geben, wo es eine Reflexion in seiner Pupille gibt und dann dadurch sein Passwort freigibt. Und du denkst am Anfang...
Ich will spoilern jetzt, Lukas.
Genau, das war echt, echt witzig. Und dann ist halt natürlich auch ein ganz lautes Lachen so durchs Publikum gegangen, bis man dann so realisiert, ja, der Mann, der weiß halt, was passieren kann.
Ja, genau.
Ich glaube, das war halt auch die perfekte Atmosphäre, um den Film zu gucken, halt mit einem Saal voll Nerds. Wenn du ins Kino gehst und da sind halt nicht alle so in dem Genre-Bereich irgendwie, dann ist das nochmal anders. Aber da hat man oft Szenen gehabt, wo dann alle gelacht haben, weil man genau wusste, was er gerade macht.
Ja, genau. Vorher war ja so eine Panel-Diskussion über der hatte so einen komischen Namen. Im Grunde waren drei Journalisten, einmal Laura auch und dann noch zwei andere, die investigativ arbeiten. Und da ging es so ein bisschen um einen Erfahrungsbericht. Basch und ich hatten gesagt, es ist so ein bisschen ziellos, so ein bisschen da aus dem Nähkästchen, aber es war trotzdem eigentlich ganz interessant zu sehen, ihre Erfahrung mit Verschlüsselung und sowas. Und dann war halt dann eine Folie, hatte dann, also die Moderatorin in Anführungszeichen, weil sie hat nicht wirklich viel moderiert. Und sie war Computer Science Student und eine Folie
an. Nee, Doktor. Nee.
Doktor oder sowas. Doktor. Ja, genau. Ivory Tower, ja genau. Ja. Das Wort Ivory Tower fehlt, richtig. Und warf eine Folie mit PGP an die Tafel und meinte, wer weiß, was da steht. Der ganze Saal zeigt da halt auf. Und die ganzen Journalisten, oh, so Leute wie euch.
Ja. Wo wir gerade mit hier Foto und Geheimnisse in Iris Reflexion waren, hat jemand den Vortrag von Starbuck über, hat jemand den Titel gerade parat?
Nee. Ich sehe also,
bin ich du oder so.
Ja, genau. Ja. Ute, erzähl mal, du hast den gesehen?
Ich habe den gesehen, ja.
Fandst du gut?
Ja. Ja,
erzähl mal, Management Summary.
Also am Ende kam raus, alles was es so an Security gibt, ist kaputt. So.
Also, dann machen wir mal so die, was ist das nächste nach Management Summary, was ein bisschen länger ist?
Elevator Pitch.
Worum ging es überhaupt?
Also es ging um biometrische Zugangskontrolle zu allen möglichen Systemen. Also angefangen von, hier ist mein Gesicht und dann öffnet das Ding dann halt das Schloss oder was auch immer. Und dann hat halt erstmal die trivialsten Dinger dann halt geknackt, nehmen einfach so, hier ist ein Ausdruck von einem Gesicht, davor halten, zack, du bist drin. Und dann geht's halt weiter über Iris, wo man halt so sich dann, ja, wo kriege ich jetzt so eine Iris her? Und dann haben sie halt verschiedene Sachen überlegt, zum Beispiel mit einem bisschen teureren Fotoequipment einfach mal auf so ein Presseevent von der Bundeskanzlerin gehen und da einfach mal so ein Foto machen. Schwupp, hat man halt so ein Foto, wo halt, wenn man gut genug reinzoomt, hat man halt genug Pixel, um halt die Iris von der Bundeskanzlerin zu haben. Und das Ganze ist auch noch schöner, weil die Iris von der Bundeskanzlerin kriegt man auch noch gratis bei Wahlplakaten dabei. Auf Wahlplakaten ist das schon hoch genug aufgelöst. Das heißt, du musst nur einfach das Wahlplakat abfotografieren, dann hast du die Iris der Bundeskanzlerin.
Und die Auflösung muss auch gar nicht so groß sein. Ich glaube, irgendwas so im 120x120 Pixel-Bereich. Und,
für das Augen-Ding.
Für die Iris.
Genau, die Iris muss halt 120x120 Pixel groß sein auf der...
Das ist krass wenig.
Und das ist echt wenig.
Ja, genau. Er meinte ja, danach hat er eine Frage gestellt und er meinte, die Auflösung ist bei diesen ganzen Sachen relativ unkritisch, weil die Verfahren alle sowieso extrem fehlertolerant sein müssen.
Ja.
Also auch beim Fingerabdruck, ne, man drückt irgendwie feste drauf, locker drauf und die müssen sowieso sehr viel Spiel haben, die Sensorik.
Irgendwas mit Fingerabdruck und eine Politikerin war doch auch noch dabei.
Ja, also da waren noch mehrere Sachen dabei. Also auf dem Weg zu dem Iris-Scanner haben die noch ein bisschen rumgespielt und haben dann halt geguckt, ja, wie so ein Android-Phone oder so ein modernes Smartphone hat ja auch eine Front-Facing-Kamera, die halt schön das Gesicht filmt. Und dann haben sie mal geguckt, was man da so rausziehen kann. Und haben dann einfach mal das Auge groß gezoomt, was man da so sehen kann, und stellt sich raus, man sieht dann in der Augenreflexion die Position des Daumens. Und wenn man jetzt zum Beispiel gleichzeitig das Gesicht filmt, während derjenige das Passwort eingibt auf seinem Telefon, kannst du die Bewegung des Daumens sehen und kannst dann rausfinden, welche Tasten er gedrückt hat. Schwupp, hast du das Passwort.
Und das war echt Wahnsinn, weil der meinte, das wäre eine 80%ige Wahrscheinlichkeit, dass du den richtigen Buchstaben triffst. 80%.
Das ist viel.
Und,
letzten Endes macht ja, also machen die Smartphones ja, das ja jetzt auch schon, ne? Also nur durch die Position und das Raten, welche Wörter du vermutlich irgendwie getroffen hast. Und wenn man das auch noch on top noch quasi verwendet, dann kommt man wahrscheinlich dann noch ein bisschen besser an das vermutlich richtige Ergebnis.
Ja, und er meinte, das wäre halt auch nicht so schwer, das zu machen, weil auf dem in den Android-Markets, da hast du halt sehr häufig Apps, die nach Zugriff auf die Kamera fragen. Das heißt, da sind die Leute auch gar nicht so verwundert darüber vielleicht, dass da nach der Kamera gefragt wird. Und darum meinte er, wäre eine ganz gute Chance, dass man da auch den Zugriffsrecht auf die Kamera kriegt. Und
das ist ja einfach das Fenster, was ich klicke, wenn ich installiere und dann ist gut.
Richtig. Also dieser alte Windows-Effekt, so immer ja.
Ja, 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 ja und Amen, ja.
Ja, und der hat halt immer noch einen draufgelegt und noch einen draufgelegt. Also das war echt, echt verrückt. Ne? Ja. Das war ja der auch den iPhone-Hack da gemacht hat. Also diesen der Erste, der innerhalb von irgendwie 24 Stunden den Fingerabdruckscanner vom iPhone letztes Jahr geknackt hat. Da hat er dann auch nochmal ein bisschen erzählt, wie die das Verfahren noch verfeinert haben und wie man das jetzt noch schneller drucken kann und noch einfacher abziehen kann. Und also so schnell wieder wie er diesen Fingerabdruck da mittlerweile nachmachen kann, ist beängstigend.
Wie war das mit Holzleim und einem Laserdrucker und Folie oder irgendwie
richtig,
sowas in der Richtung?
Richtig, und der meinte irgendwie, das mit dem Holzleim wäre nicht mehr so...
Das war die erste Variante, die irgendwie 2000 Quietsch irgendwann veröffentlicht wurde.
Und das hat halt den Nachteil, dass es sehr lange trocknen muss und da hat er jetzt irgendwie stattdessen irgendwas mit Latex.
Das ist, die Live-Rollenspieler wissen das. Man kann auch Schwerter draus bauen, ja.
Und
so genau wissen.
Und hat er dann gezeigt, wie schnell das damit auch noch geht. Also, und dann hat er eben gezeigt, wie wenn die Finger von einer Person fotografiert werden, relativ hochauflösend, kannst du auch davon schon den Fingerabdruck wieder anmachen. Also das heißt, wenn ein Politiker zum Beispiel eine Handgeste macht in einem Foto, was sehr hochauflösend ist, kann man von dem schon wieder den Fingerabdruck
abnehmen. Die Merkel ist gut gesichert mit ihrer Raute, weil sie ja alle Fingerkuppen quasi
abdeckt.
Das ist
daher
kommen.
Abdeckt.
Ja, das war eine Theorie
der MAD, der Merkel gesteckt, hör mal.
Das
halt mal nicht deine Finger in die Kamera.
Eine Theorie, die in dem Talk aufgestellt wurde.
Ich war leider, ich sehe, also bin ich du, ist der Titel.
Ja.
Werden wir dann auch auf jeden Fall auch verlinken. Ich habe das irgendwie, ich hätte da mal in den Abstract reingucken sollen, weil ich habe gedacht, Titel komisch, ich bleib mal im Assembly sitzen.
Müssen wir nur sehen, müssen wir den Held.
Das ja, ich habe das irgendwie verpeilt und ich ärgere mich jetzt auch im Nachhinein. Ich habe nämlich heute Morgen in der Zeit gab es einen Artikel, ich weiß gar nicht, ob den Starbucks geschrieben hat oder irgendjemand anders, der hat aber darüber berichtet hat.
Den hat er auch erwähnt in seinem Talk. Er hat gesagt, da wird auch die Software erwähnt, womit man
diese 400-Euro-Software oder Dollar-Software, mit der man halt diese für die Fingerabdruck relevanten Merkmale, Charakteristiken halt aus dem Bild halt rausgepopelt bekommt. Und damit Attrappen bauen kann. Das ist schon echt übel.
Und die haben ja jetzt vor ein paar Jahren schon die Fingerabdrücke einen Fingerabdruck von Herrn Schäuble rausgebracht. Und aufgrund dieser Fotonummer haben die jetzt den Fingerabdruck von der Frau von der Leyen, den die gerade vorbereiten, den zu veröffentlichen.
Genau. Der vom Schäuble war ja in der Datenschleuder genau. drin. Da habe ich auch noch einen zu Hause. Ja,
da mussten sie halt damals noch, die mussten halt damals noch ein Glas sich irgendwo organisieren und das davon abziehen. Aber jetzt mit den Fotos ist das ja noch einfacher. Du musst einfach nur fotografieren, zack, Fingerabdruck.
Ja, und was mir nicht bewusst war, war, dass das auch der Starbuck damals war. Ja. Also verrückt. Ja, und der ist ja in der Forschung und da muss der halt immer dann wissenschaftlichen Blickwinkel darauf herstellen. Und da hat er dann Experimente gemacht. Zum Beispiel ist es einfacher, helle Augen zu scannen als dunkle Augen zu scannen. Und dann hat er halt gezeigt, so wie hoch ist die Accuracy, wenn du dunkle Augen hast und wie hoch ist sie, wenn du helle Augen hast. Und also
rennt wir demnächst alle mit weißen Handschuhen, mit farbigen Kontaktlinsen und
ja, also
Ganzkörperschutz rum, damit man auch keine anderen biometrischen.
Ja, also der Schluss aus dem Talk war halt einfach biometrische Zugangskontrollen, es geht halt einfach nicht. Punkt.
Also die moderneren, die verlangen ja mittlerweile so ein 3D-Gesicht und sowas. Da musst du dich ein bisschen bewegen, aber
ja, das hat er auch
bei den billigen von denen kannst du halt ein Video nehmen und sowas, das ist alles so brutal. Oder
Foto das ganz mit dem Stabilo.
Das Schlimmste hat er gezeigt, da musst du einfach nur ein Stabilo durchziehen. Dann hat die Kamera gedacht, da war Bewegung drin und Weiß. Das reicht.
Ja, ja. Ach, ja. Ja, das ja. ist das, also man kann halt biometrische Merkmale auch so schlecht wechseln, wie so ein Pass. Wort, ne? Das ist so ein bisschen unpraktisch.
Ja, wie hier Bruce Schneier es gesagt hat, Biometrie ist eigentlich der Username und sollte nicht das Passwort sein.
Richtig, fahren, ne? ja. Aber das ist ja...
Es ist halt leider
nicht. Ist halt, hatten wir doch vorhin auch diese kurze Diskussion, Dick, hier mit wegen hier Komfort versus Anspruch an die Sicherheit. Ne? Ja, das ist ja so ein Klassiker von, ist halt komfortabel, wenn man irgendwie... Fingerabdruck benutzt, um sein Telefon zu entsperren oder...
Ja, ich kann jetzt One Password mit Touch ID anlocken. Also genau. Ich nicht, weil mein Finger anscheinend doof ist, aber alle anderen halt.
Aber na gut.
Alle anderen können dein Passwort
genau.
mit deinem
genau. mit meinem Daumen. Finger.
Ja. Was ist noch so was ist dein Top 3?
Aufwachen.
Genau.
Nee, nicht wirklich aufwachen. Ich wollte eigentlich eher so ein bisschen reinfragen, ob jemand bei dem PGP-Talk heute Morgen war.
Ich war da. Also im Assembly habe ich den geguckt.
War der gut?
GPG? Why is GPG pretty much useless? Ja. Unusable.
Unusable. Ja.
Management Summary.
Für mich bitte, weil ich habe den nicht gesehen.
Oh. Also er war dreistufig aufgebaut, der Talk. Erst hat er erzählt so ein bisschen Historie von GPG und wie das so integriert ist und hat dann so der prägnanteste Screenshot war halt in Thunderbird ein Screenshot Plaintext und ein Screenshot Encrypted. Die sehen halt beide identisch aus. Einer im Publikum voll aus. Ich sehe keinen Unterschied. Und er so, that's the point. Es ist halt kein Unterschied zu sehen.
Okay.
Du kannst halt einfach nicht klar erkennen, redest du jetzt verschlüsselt oder nicht.
Also beim Versenden.
Beim Versenden, genau. Und gestern auch in diesem Talk vor Citizen 4 war es ja auch dieses XKCD, wenn hier dieser PGP-Header oben drin ist. Ne? Ja. Läuft. Ja. Ist gut, ne?
So ähnlich wie dieses grüne Schloss und dieser Polizist, der da, oder wer ich auch immer da in den...
Okay. Das war so der erste Teil. Okay, das ist halt sicher ist es, aber es ist halt schwer zu verwenden, selbst für Leute, die es können. Ne? Du verschickst halt dann schon mal wieder eine E-Mail unverschlüsselt durch die Gegend oder eine Falschsignal oder was auch immer. Dann ist da übergegangen, dass das halt nicht mit Usability im Hinterkopf entworfen wurde, ne, dass man halt und hat dann so ein bisschen Usability-Geschichten da abgespult, ne, hier User-Testing, Beobachten von Usern, hat halt die üblichen Kandidaten vorgestellt, Rahms, Normen und den anderen noch, auf jeden Fall noch so ein paar Bücher genannt, ne, die man so in diesem Bereich liest, ne, und meinte dann, gut, ist alles schön gut, aber es sind halt so sehr abstrakte Sachen, ne, so mit den Menschen im Hintergrund, ne, und
habe
so
ich im Studium auch immer gedacht,
richtig, und dann so ja, design for the user, the rest will follow,
ja.
Dieter Rahms, ja, und dann
ich meine Form follows Function ist so mit Security auch irgendwie so ein problematisches Ding, oder?
Genau, also. ist halt einfach schwierig, und dann ist er dann von da übergegangen zu ist jetzt alles verloren, ne, halt eigentlich nicht, aber ist dann halt so sowas wie, ne, CryptoCat, ne? Hieß diese eine Software. Mhm. Secure Tags und also diesen Secure Messaging System, die es mittlerweile gibt, hat die dann halt vorgestellt, dass wir CryptoCat waren die ersten, die halt versucht haben, ne, Krypto ist fun zu machen, so mit Katzen und Zeug und so ein bisschen das ein bisschen lockerer zu gestalten, hat natürlich auch alles Probleme und der, also eine richtige Konklusion, was wir jetzt machen, hat er nicht gehabt, weil ich glaube, die gibt's vielleicht auch gar nicht. Es ist halt so, steht sich halt extrem gegenüber, beides. Nutzbarkeit, also es hat sich ja auch wieder in Citizen vorgezeigt und hohe Sicherheit. Er hat das im Grunde so ein bisschen vorgestellt, weil es wenig spektakulär.
Ging es denn da jetzt? Danke.
Danke.
Super, Dirk. Ging es denn da jetzt um GPG per se? So blöd war die Frage nun auch wieder nicht. Oder ging es jetzt mehr um die Tool, also um die Integration von GPG in zum Beispiel E-Mail-Clients oder was ich jetzt gerade rausgehört habe? Oder?
Nee, es ging jetzt nicht grundsätzlich um GPG, ob GPG an sich kaputt ist, ne, sondern wie verwendet man es?
Also jetzt zum Beispiel integriert in Thunderbird.
Ja, aber auch auf der Kommandozeile, ne? Das,
okay.
Das kannst du ja auch keinem antun, ne? So, ja klar, kopier diesen Teil, der da mit diesem Header anfängt, raus, kopier den irgendwo anders rein und dann kannst du den dann dekrypten und dann hast du da Dinge und das ist ja, ne, also ja, die Nutzbarkeit von dem Zeug ist halt einfach.
Die Standardantwort ist dann immer, wer Sicherheit will, muss sich damit beschäftigen.
Ja, genau. So, nochmal die Frage, hast du dir da was angeguckt?
Ja, ich habe angeguckt, wie Lukas versucht hat, Bittlebee auf seinem Rechner zu laufen zu kriegen, beziehungsweise auf
erzähl das doch mal.
Kiste im Internet. Was? Also, großes Kino war.
Was ist das überhaupt?
Wie heißt das?
Bittlebee. Wie Bit, L, Biene dahinter.
Ist, warum auch immer.
Genau. Buzzing. Ha, get it? Get it? ja, Bittlebee ist ein Chat-Gateway, was halt quasi so wie als Adapterstück von IRC an verschiedene andere Jabber, IRC, MSN, ICQ, Skype, Gateways quasi rangehen kann.
So, gibt's das bei Java nicht? Dieses wie heißt das da? Diese das
ist kein Transport.
Transport, genau.
Also es ist ein IRC-Server, der quasi wiederum, also der auf der einen Seite den IRC-Server darstellt, auf der anderen Seite halt Java und alle anderen Protokolle sprechen kann, sodass du halt einmal dir alles einrichtest und dann quasi immer einen IRC-Client verwendest, um halt mit allen Leuten zu chatten. So, was ganz angenehm ist, weil dann die Sessions online bleiben, weil man nicht immer halt zwischen Brandenburg und Berlin aus dem IRC fällt und aus dem Java-Kanälen fällt.
Aber nur, wenn es irgendwo auf dem Server aufsetzt.
Genau, weil man halt im Zweifel halt einfach auf einer Maschine im Internet die ganze Zeit online ist. Genau. Lukas hat das irgendwie auf so einer kleinen Zwiebacksäge in der VM aufgesetzt. Auf
dem Raspberry, ja.
Ich weiß nicht, was das genau ist, aber ich will dem Raspberry auch nicht zu nahe treten, aber er hat einen Tag lang an einem Schlüssel gerechnet.
weil das halt, war kein Scherz eben, ja?
Also genau, weil halt keine Entropie auf der Maschine da war.
Ja, da soll ich Entropie erzeugen und ach, ich habe so viel über Entropie gelernt. Ich bin da traurig. Ja.
Entropie ist total super.
Ja, ja. Genau. Nee, das war auf jeden Fall interessant, da auch zu gucken, wie die Entropie immer so, also das war wie irgendwie bei StarCraft oder so, wo dann so die kleinen Arbeiter kommen und die arbeiten sich Entropie ab und dann ist die nachher wieder weg und dann wird neue dahin gewachsen und so. Das war schon beeindruckend.
Depleted, ne? Genau.
Ja. Ja. Lukas, du hast das doch studiert, ne? Was ist denn Entropie?
Entropie ist super. Also ohne Entropie geht gar nichts. Ne? Also
Master of Science for Entropy.
Ja, Master of Entropy.
Also eigentlich habe ich das ja ein bisschen studiert. Ne?
Echt?
Ja, sowas macht man auch im Chemiestudium.
Aha.
Und Entropie ist eigentlich ein Maß für die Unordnung in der Welt.
Ein Maß für das Chaos?
Ja.
Hat das eine SI-Einheit eigentlich?
Ja, aber die habe ich vergessen.
Ernsthaft?
Da
gibt's
ja. Ja, sicher. Nein, also es hat schon eine Einheit.
20 Pfund
ja.
Entropie.
Stück. Und es ist, also in der Chemie ist es ganz, ganz eng verknüpft mit der Enthalpie. Also wenn du...
Leere Gesichter?
Was?
verknüpft mit?
Also die Enthalpie ist im Prinzip die Energie, die ein System hat. Und wenn du einem System Energie entziehst, dann nimmt die Entropie zu.
So.
Oder nein, wenn er ja, ich weiß es nicht mehr. Es ist schon ein bisschen länger her. Auf jeden Fall, ja, ist die Entropie ein Maß für die Unordnung in einem System. Und die Thermodynamik besagt eigentlich auch, wenn du irgendwo Ordnung schaffst, dann muss die Unordnung irgendwo hingehen. Also es ist ein Energieerhaltungssatz.
Auf dem Chaos.
Ja, genau.
Das kann ich wie mit deinem Zimmer, Lukas. Zimmer, ne? Wenn du da aufräumst, dann muss die Entropie auch irgendwo hingehen.
Genau.
In den Schrank und in die Schubladen.
Das ist zum Beispiel, also mein
auf den
Vater.
Identity-Tisch.
Mein Vater sagt zum Beispiel auch immer, also weil er totale Entropie-Leere in seinem Gehirn hat, weil er sehr analytisch denkt, dann ist er halt unordentlich, weil die Entropie muss ja irgendwo hin und entsprechend kann er halt nicht aufräumen.
Das ist gut.
Ja.
Oh, also das liebe ist Kinder, gut. Merkt euch das.
Genau. Einfach.
Ein Erklärungsmodell.
Hirn ist frei von allem Ordentlichen. Du musst irgendwo hin. Gut.
Ja, auf jeden Fall läuft es jetzt. Ne? Also, jetzt genau. Kann ich XMPP und ich kann sogar OTR. Also, jetzt ist alles super.
Aber IRC selber macht er dann auch? Also es ist auch gleichzeitig so ein,
nee,
so ein
Jump-in? Also du hast halt einen beliebigen IRC-Client, ja, mit dem machst du deinen ganz normalen IRC. Dann
connectest du dich auf diesen Bittlebi drauf.
Auf deinen eigenen installierten Bittlebi, der ist so wie ein normaler IRC-Server, dann hast du halt einfach den IRC-Server Freenode und dann hast du den IRC-Server Lucas Dollar Bittlebi. Ja,
aber meine Frage war ja, ob du jetzt darüber auch zum Beispiel nach Freenode kommst.
Ja klar. Also kannst du machen, musst du aber nicht. Es ist halt an der Stelle.
Das halt alles in einem Guss sozusagen zu haben.
Hast ja alles in einem IRC-Client am Ende. Ob der sich jetzt dahin connectet oder
das andere. Das Sinnlose ist, dass du halt mappst. Also das heißt, wenn du einen Freenode-Channel hast, würde der dann halt auf den Bittlebi-Channel gemappt werden, sodass du dann halt immer gucken musst, ob du jetzt im Ruby-Channel auf Freenode oder im Ruby-Channel auf Hackend oder auf Quake
bist. Also in meiner Jugend waren ja sowas wie so IRC-Bouncer und so ja total beliebt, dass man irgendwie so einen Client hat, der ständig connected war und du dich halt auf den Client connected hast, um halt die History zum Beispiel zu bekommen aus dem Channel. Daher halt die Frage, weil...
Das war nicht nur in deiner Jugend so.
Das ist immer noch so, ne? Das ist
immer noch so.
Ja, gut, okay, alles klar.
Genau. Ja, aber das Nette daran ist, was wir auch erst irgendwie durch den Badboy-Unterstrich irgendwie jetzt, nee, was er mir, glaube ich, geschickt hatte, ich weiß gar nicht mehr. Es gibt dann noch diesen Bären, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe. Lukas, hilf mir mal.
Mhm. Starbier oder so.
Nee, nicht Starbier.
Starlord.
Den Glowing Bear. Glowing Bear, so wie leuchtender Bär.
Der Glowing Bear. Siehst du, Starbär.
Ja, genau, es gibt glowingbear.org mit Bindestrich dazwischen.
Sind wir noch bei...
Ja, das ist Moment, der Twist kommt gleich. das ist ein WeChat-Web-Frontend. Das heißt, WeChat selber hat ein Plugin-System und das
WeChat wieder, ist ein WeChat, IRC-Client.
Achso, ja, genau. Genau. WeChat selber ist halt ein IRC-Client und WeChat selber hat einen Relay. Das heißt, WeChat selber kann von einem anderen WeChat ausgesteuert werden, sodass man halt ein WeChat remote hat und dann ein lokales WeChat auf einem Laptop, der halt flaky Internet hat. So. Dann hat sich irgendjemand gedacht, so geil, das Protokoll gucke ich mir mal an und hat das Ganze jetzt in Node.js oder IO.js gebaut.
Sehr gut.
Das heißt, das Ganze ist jetzt halt ein Relay für den Webbrowser, sodass man im Webbrowser sich zu seinem WeChat remote verbinden kann. Das Ganze kann man mit einem SSL-Zertifikat absichern, so kann das Ding halt im Internet stehen. Und der Twist dabei ist, dass du dann halt auf dem Handy aus hinkommst. Das heißt, du kannst auf dem iPhone oder auf dem Android dann den Glowing Bear, die Glowing Bear App installieren hat, was einfach nur dann auf den WeChat Relay Port, der mit einem SSL-Zertifikat abgesichert ist, verbinden kann und dann kann man sehr komfortabel chatten, wenn man es bis dahin geschafft hat.
Aber WeChat sieht ja sowieso unterschiedliche Interfaces vor.
Genau, also WeChat selber ist ja auch nur so ein Framework-Style. Ja, so.
Also
genau.
Framework on top of Framework on top of Framework.
Genau. Genau.
Theoretisch kann halt WeChat auch selber schon XMPP und so. Genau. Theoretisch braucht man diesen ganzen Graffel nicht, aber ich wollte das so Step by Step machen, deswegen habe ich mich doch dann für diese Route entschieden. Ja,
ja. Also E-Mail ist jetzt durch bei dir, läuft und jetzt
E-Mail läuft. ist safe. Das ist
gar nicht wahr, du hast das E-Mail-Jack noch gar nicht angefasst. Ich habe mit dem E-Mail-Jack angefangen, du hast mit dem
Nachher tauschen wir. Ne?
Tauschen wir, genau.
Nee, aber ich habe auf jeden Fall schon einiges vom Bash gelernt über SSH-Gateways und alles abgefahrene Dinge. Also es war schon.
Ich sage nur, Jump Host ist wie Fleischsalat.
Ja, Jump Host ist wie Fleischsalat, das habe ich auch nochmal gelernt. Alles gut. Ja, nee, ich bin damit ganz zufrieden. Man muss dann ein paar Sachen vielleicht ein bisschen händischer machen als vorher, aber dafür funktioniert es halt. Also Adium funktioniert halt einfach nicht. Ist halt
ja, aber das ist auch genau der Punkt.
Hat sonst noch jemand
zum Thema, was alles doof ist. Ich habe einen sehr schönen Talk gesehen über die Security Analysis of Estonia's Internet Voting System. Also die sind
heute?
Was ja, war das? Der war heute. Vor kurzem. Die sind ziemlich stolz da drüben auf ihr Internet Voting System und bewerben das gerne und wollen eigentlich, dass das so ein Exportschlager wird.
So wie die Maut.
Ja, genau. Super System.
Oder Leistungsschutzrecht.
Super System.
In Spanien
ist das auch. Das Dumme ist nur, dass das heute ziemlich schön auseinandergenommen worden ist. Also da war irgendwie alle 5 Minuten war ein neuer Klopper. Also ich bin aus dem Facepalm gar nicht mehr rausgekommen. Meine Hand tut weh.
Also, da ist sein Gesicht so rot.
Also da waren so Sachen bei wie, ja okay, wir benutzen halt GPG und sowas. Das Ding ist eine Ruby-App, also Teil davon sind eine Ruby-App, die dann halt GPG per Shellout aufruft. Die Kommandos sind aber nicht vernünftig escaped. Tadam!
Oh, ha, mit ja. Idris wird das nicht passieren.
Ja, und dann gibt's dann geht's so weiter, so mit Aussagen, unsere Sicherheit ist höher als die von Google. Nächste Folie, Foto von dem Typen, der diese Aussage gemacht hat. Hinten ein Zettel, Wi-Fi, SSID, Doppelpunkt, Passwort.
Ist auch ein Klassiker, ne?
Oh Mann. Und dann haben die einen Screenshot gezeigt von ihr, von so einem Desktop, wo halt diese Verschlüsselung ausgeführt wird, wo du auf dem Desktop so Sachen sehen konntest wie einen BitTorrent-Client, einen Ordner mit Dateien, die ziemlich sicher runtergeladen worden sind per BitTorrent, eine Star-Poker-Exe und sowas. Und auf diesem schönen, sauberen, cleanen System basteln die dann halt die Verschlüsselung.
Aber also ich habe nicht gesehen, aber die Frage, die sich mir jetzt aufdrängt, ist das jetzt nur schlecht implementiert oder ist es halt auch schlecht designt? Also wurde da unterschieden oder? Also das, was du jetzt aufgeführt hast, sind ja alles Implementierungsschwächen sozusagen, ne? Also irgendwie gegen irgendwelche Best Practices verstoßen, aber gibt's, also ist das so designtechnisch anders oder wurde darüber was gesagt?
Also die sind ein bisschen auf die Verschlüsselung eingegangen, wie das alles funktioniert, aber das ist auch alles kaputt. Es ist,
Management Summary
kaputt. Management Summary, Estonias Wahlsystem ist kaputt. Die haben dann auch mit Leuten geredet, die dafür verantwortlich sind. Bei denen kamen dann so Sachen wie, ja, das Wahlergebnis stimmt doch immer.
Wir haben immer gewonnen.
Ne? Also ja, ganz, ganz grausam. Das ist einfach nur, also wie gesagt, wenn jemand facepalmen will, so eine Stunde lang, kann er gerne diesen Vortrag anschauen. Sehr schön.
Der war halt nicht so richtig schon angeteasert irgendwie. Der Titel war so langweilig, ja, und dann habe ich irgendwie mich davor gesträubt, mich reinzusetzen.
Ja.
Genau, schade.
Ja, das ist immer tückisch auf dem Kongress, finde ich. Also es gibt so auch letztes Mal und Jahre davor, es gibt dann immer so Sachen, so kleine Rubine, so kleine Gems, die man so finden kann, wenn man sich dann trotzdem mal das Abstract anguckt oder einfach mal sich in irgendeinen Talk reinsetzt, wo man nichts mit dem Titel anfangen kann. So, das ist manchmal ein bisschen Überwindung, die man da aufbringen kann. Ja.
Deswegen bin ich mittlerweile dazu übergegangen, gar nicht mehr so viele Talks hier zu gucken, sondern mehr so die Atmosphäre hier mitzunehmen und was zu erleben und dann nachher die Feedbacks von den Leuten allen zusammen zu gucken. Okay, das sollte man sich angeguckt haben. Dann die
nochmal nachgucken.
Genau, und dann die Aufzeichnung nochmal zu gucken. Dann hat man auch so ein bisschen im Januar noch was zu tun und dann lebt der Kongress noch ein bisschen weiter.
Pro-Tipp für den Kongress.
Genau.
Mhm. Oh, kaputt. SS7, GSM kaputt, wissen wir schon. UMTS kaputt, jetzt auch. LTE kaputt. Hat das irgendjemand diese beiden Vorträge gesehen? Also gestern wurde da ja so alles mögliche auseinandergenommen. Wie hieß denn der erste?
SSL7, Locate Track Manipulate.
Genau.
Was? Ja, das ist ja, hat er nicht selber ausgedacht, den Titel, sondern das ist der Untertitel einer Broschüre von Software, die das macht.
Genau, von dem Tobias Engel und direkt thematisch im Anschluss der Carsten Null Mobile Safe Defense, der so in die ähnliche Richtung in die ähnliche Richtung ging. Und wenn ich mich hier selber nach der Management Summary fragen würde, würde ich auch sagen, ist total kaputt. Hat das irgendjemand noch gesehen? Also war da irgendjemand drin, Kopfschüttel?
Ich habe den ersten davon geguckt.
Den ersten. Dann sag mal was zum ersten ist.
Ja, lustigerweise war es ja so, dass der Tobias Engel in 2014 jetzt thematisch genau in demselben Bereich gearbeitet hat, eben SS7, wie Carsten Null auch. Und die haben sich jetzt so die Talks aufgeteilt und er hat dann analysiert, wie man denn verschiedene Leute tracken kann, wenn man nur ihre Handynummer hat, über SS7 eben. Dann auch Beispiele genannt von Leuten, er hat halt vorher über die Mailinglisten.
Wir müssen vielleicht nochmal ganz kurz anreißen, was das überhaupt ist, oder?
Ja, also das ist das Backbone Network für die globale Telekommunikation. Und wenn du die Zelle wechselst, korrekt.
Aber das ist doch ein Maintenance Network, oder? Ist es ein Backbone?
Das ist ein Backbone.
Ich glaube, in erster Linie ist das auch ein Protokoll, oder eigentlich, oder?
SS7 ist der Global Telecommunication Backbone Network.
Ah, okay. Dünnes Eis hier, wie immer, ne? Aber
wir schwimmen schon.
Ja, also er hat auch sehr viel von der Theorie erzählt, ne? Wie man, wenn man die Zellen wechselt, wo man sich dann wieder in seiner eigentlichen Homezelle registriert und was passiert, wenn man über Länder hinweg Roaming macht und so.
Oder SMS verschicken, oder woher weiß das Netzwerk überhaupt, wenn ich jetzt, keine Ahnung, wenn ich jetzt den Wascht anrufe, woher weiß das Netzwerk überhaupt, wo er diesen Anruf hinrouten muss. Und
das steht im POC.
Genau, und unter anderem Und unter anderem werden halt, also neben diesen Tracking-Sachen halt dann auch so blöde Sachen verschickt, wie irgendwelche Keys, Krypto-Keys, um halt tatsächlich das verschlüsselte, also die verschlüsselten Inhalte, sei es jetzt Gespräche oder SMS oder sonstige Sachen halt, ja, also über das Roaming hinweg halt trotzdem weiterhin nutzbar zu machen. Und das ist natürlich, aber es ist ja alles geschlossen und isoliert, da arbeiten ja nur vertrauenswürdige Telekommunikationskonzerne dran.
Genau, was
und deswegen ist das ja alles kein Problem.
Was man genau daran gemerkt hat, dass als er das reported hat an diese ganzen Organisationen und die das abgeschaltet haben, dass der Traffic da halt auch runtergegangen ist. Oder als bevor sie es abgeschaltet haben, sind mal geguckt, was läuft denn da? Und es wurde tatsächlich genutzt von Sachen. Und das waren zum Beispiel Firmen, die irgendwie ihre Autos getrackt haben darüber.
Also eigentlich ein sinnvoller Use Case sogar.
Teilweise. Und bei anderen Sachen wusste man halt nicht, wofür es genutzt wird. Ja?
Also aber wer bekommt denn überhaupt Zugang dazu?
Prinzipiell sollte man ja irgendwie autorisiert sein dafür. Aber zu dem Stand, was jetzt einige Provider geändert haben, hatte da, wenn man ein bisschen technisches Know-how hat, jeder Zugang zu und konnte das abfangen.
Also ich weiß nicht mehr, Tobias oder der Carsten in dem Vortrag hatte, es waren irgendwie die Rede von 800 Unternehmen oder Leuten, die prinzipiell offiziell Zugang dazu haben, wobei da noch nicht sämtliche Subcontractor und sowas noch mit einbezogen waren, die dann potenziell halt auch Zugang dazu bekommen. Und ursprünglich, wenn ich das richtig verstanden habe, das war glaube ich in dem Vortrag von Carsten, beziehungsweise in der Q&A-Session danach, es ist ja so, dass das SS7 tatsächlich initial mal so ein, wir spannen tatsächlich hier Kabel quer durch Europa und haben halt dedizierte Leitungen von, keine Ahnung, Telekom zu Vodafone und hast nicht gesehen. Aber mehr und mehr hat sich halt das halt etabliert, dass halt also den weiteren Unternehmen, die dann Zugang dazu brauchen, um halt Dienste darüber anzubieten, das dann halt einfach über Internet plus VPN halt zu machen. Und da gibt es wohl einige so Gerüchte, dass die dann halt auch da mal so das komplett ans Internet hängen und damit halt potenziell halt auch bösen Leuten oder Leute, die nicht so gute Absichten haben wie die Telekommunikationsunternehmen, da irgendwie Zugang halt einräumen. Aber was ja eine wesentlich
stärkere Behauptung ist. Also für die ganzen technischen Details am besten einfach nochmal den Vortrag.
Ja, das sowieso. Also beide sehr, sehr zu empfehlen. Also nicht nur wegen Inhalt, sondern auch so wegen dem Aha-Effekten und so.
Ganz
also
wichtig für alle zukünftigen Menschen, die Live-Demos auf dem Kongress machen, haltet nicht die Telefonnummer von eurem Handy in die Kamera. Und
beide haben es hinbekommen.
Was halt einfach dazu führte, dass lauter Leute aus dem Saal diese Handynummer permanent und
die Demo ein bisschen in Stocken geraten.
Aber waren da nicht auch so Sachen wie sämtliche SMS können abgehört werden?
Ja, also der Karten hat
umgeleitet, da gezeigt, dass...
so Man-in-the-Middle-Zeug und sowas,
Das heißt, ja, noch nicht mal Man-in-the-Middle. Also der Karten hat ja gezeigt, dass im 3G-Netz, die verschlüsselt sind, SMS einfach abgefragt werden können. Also stellst halt in einer bestimmten... Also die Demo muss man sich auf jeden Fall angucken, das kriege ich im Detail nicht zusammen. Also, du stellst einfach eine Reihe von Anfragen an das Netz und kriegst halt immer wieder Antworten, mit denen du neue Anfragen machen kannst, kriegst dann Frequenzen raus und am Ende kriegst du halt die SMS im Klartext.
Also sprich, ich habe so einen Service, so eine Webseite, ich melde mich an, das Ding schickt mir eine SMS als Two-Factor-Authentication, das ist kaputt.
Genau, und wenn dir das nächste Mal dein Bankberater sagt, ja hier, wechsel doch mal auf MobileTAN, dann... also gut, nee, vergiss es. Also brauchst du nicht zu erklären, dass das unsicher ist, das verstehen die ja sowieso nicht, aber da kann man sich halt seine zwei Sätze zu denken. Und,
das möchte ich nicht.
Ja, genau, das ist dann auch immer meine Antwort.
Ja.
Ja, war deprimierend und lehrreich. So, wie kaputt das halt ist. Aber kleiner Lichtblick, zumindest hat der Carsten Null, beziehungsweise die, wie heißen sie, Security Research Labs heißt seine Firma, glaube ich, ne? Oder SR Labs oder sowas in Richtung. Die haben für Android eine App rausgebracht. Ich kriege leider den Namen nicht mehr zusammen. Was weißt du, wie das heißt? Du hast doch da. Egal. Wo sie halt auf einem gerouteten Android halt mit dem Qualcomm-Treiber irgendwie so direkt mit dem Chipset reden können, um halt so verdächtige Merkmale so rauszufinden. Also wenn bestimmte Anfragen halt irgendwie eingehen oder mit einer bestimmten Häufigkeit bestimmte Anfragen halt über das Baseband halt eingehen, dass daraus dann so ein. Also die haben mal halt irgendwie so ein paar Dutzend verschiedene Regeln. Bilden daraus ein Scoring und sagen dir dann halt mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit, so da läuft jetzt halt, du bist wahrscheinlich gerade irgendwie in einem IMSI-Capture drin oder da ist halt irgendwie was fishy, sowas in der Richtung. Und da sammeln, also das haben sie heute wohl released. Ja, sehr gut. Da gibt es halt auch so einen Reporting-Button. Also die machen ja seit Jahren ja schon diese GSM-Map, heißt das ja, glaube ich, wo sie irgendwie allgemeine Informationen über die Sicherheit von Handynetzen bundesweit irgendwie sammeln. Und diese App hat jetzt halt auch so einen Report-Button, wo man quasi dann, wenn man jetzt irgendwie was, irgendeine Anomalie festgestellt hat, das halt auch dahin reporten kann. Und da werden wir dann wahrscheinlich nächstes Jahr lustige Sachen sehen, wo man sich nicht aufhalten sollte, wenn man Online-Banking macht.
Das heißt, du kannst die App auf deinem Android-Telefon installieren, genau. Und das Ding sagt dir Bescheid, hier ist irgendwas komisch.
Ja, genau. Also der versucht dann halt aufgrund irgendwelcher Metriken festzustellen, so dass es irgendwie verschiebt.
Jetzt weiß ich auch, welche App du meinst. Die habe ich mir also wie davon gezeigt.
Genau. Naja, egal. Auf jeden Fall eine Grute des Android braucht man dafür und
Status good, no threats detected.
Ah, und das auf dem Kongress, ist klar.
Ich habe hier so eine SIM-Karte für dich.
Genau. Nee, also die beiden Talks sollte man sich auf jeden Fall angucken. Also auch wenn man von der Technik keine Ahnung hat, ich finde das also auch schon auf diesen Implikationen, die daraus sich halt ergeben, das ist schon...
War jemand von euch auf dem Talk davor mit dem Pin Interception and Fraud Detection?
Wo so ja, und die Bankkarten, ja. Das war auch... Alles im Eimer. Also das Interessante dabei ist eigentlich, also in dem Talk ging es darum, du hast Chip and TAN.
Practical EMV Pin Interception and Fraud Detection, genau, von dem Andrea, also ist ein Typ, Andrea.
Genau, er hat auch da angefangen, sein Name ist Andrea und so weiter, er ist aus Italien, deswegen hat er ein girly name, der andere Länder außer Italien.
Genau.
Um direkt irgendwelche blöden Sprüche abzuwehren.
Genau. Okay.
Und der wird morgen nochmal, heute oder morgen nochmal einen Talk halten.
Oh, da muss ich doch mal gucken, weil das war eigentlich
ganz über einen ähnlichen Bereich. Also der Talk hat mir sehr gut gefallen, der war schön erzählt. Ohne da jetzt ins Detail zu gehen, was ich dabei spannend fand, sowohl bei diesem EMV-Zeug als auch bei SS7, das sind halt keine Lücken, keine technischen Lücken, die jetzt einer gefunden hat, ne, wie Heartbleed, hatte keiner verprogrammiert oder sowas, sondern die sind halt einfach nicht, das ist halt einfach so vorgesehen, ne? Das gibt's halt einfach nicht.
Mach mal kurz ein bisschen Kontext, was ist das eigentlich? Also was
das EMV, also das regelt, wie die Kommentare, also du steckst, kommst in den Laden, möchtest ein T-Shirt kaufen.
EMV, ganz kurz, steht für Europay, Mastercard und Visa. Also Europay ist das, was wir als früher mal als EC-Kartengedöns verstanden haben und Mastercard und Visa halt Kreditkarten. Ja.
Also du gehst irgendwo hin, hast deine Karte, möchtest damit bezahlen, schiebst das in dieses Gerät und musst dann irgendwas tun. Entweder eine PIN eingeben oder eine Unterschrift leisten. Und da gibt es halt verschiedene Standards, wie das abgewickelt wird. Es gibt halt welche, die sind halt null sicher. Und dann gibt es halt drauf welche, die machen immer mehr Sicherheit. Du kannst aber wohl grundsätzlich immer auf das Unsicherste zurückfallen, falls die anderen alle nicht funktionieren.
Genau.
Und dass sie nicht funktionieren, kannst du halt provozieren. Und selbst... wenn die Karte den PIN nicht, also nicht auf der Karte der PIN gespeichert ist, sondern du das Gerät mit der Bank reden musst, um die PIN-Authentifizierung durchzuführen.
Online-Verfahren heißt das,
genau, glaube ich dann. Ne? Kannst du das Gerät dazu bringen, das zu unterlassen und einfach eine PIN vorzugaukeln und das Gerät sagt, jo, ich bin raus. Und das ist halt einfach im Standard so vorgesehen. Es ist jetzt keiner irgendwie gefunden, ach ja, geil, wenn ich das mache, dann passiert das, sondern musst du nur den Standard lesen, dir ein bisschen Mühe geben und das dann halt tun.
Okay, wie kriegst du das Gerät dazu, dass
Es gab letztes Jahr schon da auch einen Vortrag dazu. Ich weiß nicht, ob das der gleiche Typ war oder die gleiche Gruppe oder so. Du kannst halt,
er hat eine Firma, die beraten mit Banken.
Also ein Szenario, wenn ich es jetzt nicht ganz so falsch zusammenbekomme, war halt, dass du, also ne, Szenario, du klaust irgendwie eine Karte, hast die PIN aber nicht dazu. Und du kannst halt dann die Karte halt, du kannst halt diesem Terminal halt sagen, so von wegen, also du kannst ihn halt nach einer PIN fragen lassen, aber dann einfach in diesen Offline-Mode halt schalten, wo du halt dann nicht sagst, diese PIN muss jetzt nicht verifiziert werden.
Das machst du in dem Moment, wo du eigentlich die PIN eingeben würdest.
Am Also du kannst dann halt 1, 2 oder 4 als PIN eingeben, ist scheißegal. Mhm. Und dann wird, oh Gott, ich krieg's nicht mehr. Also muss man ja am besten das halt auch angucken. Also auf jeden Fall gehen halt die meisten Angriffe halt dahin, dass du halt so halt ein Downgrade machst, also von dem Security-Level.
Aber
du
dann, wie kriege ich das Downgrade hin? Also muss ich da, wie kriege ich das halt Gerät dazu?
Du hast halt als Angreifer entweder eine geklonte Karte oder du hast halt eine Karte in
so einem Lesegerät. Ich manipuliere also die Karte, nicht das Gerät.
Ja, genau, du musst das Gerät nicht anfassen. Also ich glaube, letztes Jahr war das so, ich kann sagen, dass ich das ein bisschen verwechsel, letztes Jahr war das so, da ist halt, die haben halt dann so einen Rucksack gehabt, wo ein Rechner drin war, wo ein Kartenleser drin war, wo sie die gestohlene, also natürlich nur ein Test, ne, die gestohlene Karte drin hatten und hatten dann so eine andere Karte, die dann die halt über so ein Kabel so im Ärmel geführt, so ein bisschen versteckt war und diese Karte war dann quasi so eine Art Man in the Middle zwischen dem Kartenlesegerät und der richtigen Karte, ne, und hat da quasi auf den Teilen, die halt fahrlässigerweise nicht verschlüsselt ablaufen zwischen der Karte und dem Lesegerät, konnten sie dann halt dann irgendwelche Bits flippen und dann irgendwie sagen so, ja, wir brauchen das jetzt, wir brauchen die PIN jetzt nicht wirklich konnte man dann halt damit halt ein Downgrade machen. Ne? Die Karte denkt, jo, da hat jetzt jemand versucht, irgendwie da was zu machen, aber letzten Endes war es halt eigentlich egal. Das ist technisch ziemlich interessant, auch wenn er mich zwischendurch echt abgehangen hat. Das war, gerade bei dem ganzen Krypto-Zeug. Was halt völlig abgefahren ist, ist, dass halt momentan die rechtliche Lage halt höchst problematisch ist, weil wenn du, in der Regel gehen halt die Banken davon aus, dass wenn du halt diese Zahlung mit PIN halt gemacht hast, dass du halt, also du bist halt in der Beweispflicht zu sagen, du bist in der Beweispflicht darzulegen, dass du nicht diese Zahlung initiiert hast.
Wie willst du das machen?
Und das ist halt extrem schwierig, ne? Und er sagt halt, okay, es gibt so ein paar Tricks, du kannst halt, oder du musst, also du brauchst, das ist auf jeden Fall immer höchst problematisch.
Aber sie unterstützen auch Leute dabei und das passiert
genau, halt sie dauernd. Unterstützen Leute dabei und
das ist wirklich was in the wild.
Das, genau, also sie haben geben halt nicht zu, die Banken, ne? Also sie sagen, also er sagte, ja, also wenn die Banken fragst, dann sagen die, das ist noch nie passiert.
Aber sie unterstützen halt Leute dabei, diese Klagen dann zu führen und das halt umzudrehen, dass sie dann doch nicht schuld sind. Das passiert dauernd.
Genau, und also die wissen halt, nach welchen Protokollen sie fragen müssen, die Bank, ne? Also wenn es jetzt zu einem Gerichtsverfahren kommt, dann gibt es halt irgendwelche Logfiles, die dann dazu führen, dass dann halt die Bank dann häufig dann doch sagt, na, okay, hier einigen wir uns mal schnell. Und auch sehr empfehlenswert.
Definitiv.
Gut. Ja, und gestern gab es ja noch eine Freakshow live. Das war auch witzig.
Genau.
Freakshow live. Ja, eigentlich wollten wir uns das ja so live auch angucken, nicht nur anhören.
Und dann waren wir da eine halbe Stunde vorher nicht
kam dann zurück und irgendwie so zehnreich um das Sendezentrum rum hat sich ja so Pulk schon gebildet. Ja,
auch auf Zehenspitzen hat man nichts gesehen.
Ja, du sowieso nicht. Jetzt kamen irgendwann die Sicherheitskräfte und wie im Fußballstadion hat sich
so Kette gemacht.
Die hätten sich guten Saal nehmen können.
Ja, genau.
Den hätten sie
kriegt das Sendezentrum Saal.
Und das heißt, wir saßen also alle im Assembly, ich glaube, oder alle?
Ich habe mich da oben auf die Treppe gestellt und von oben auf die Hinterköpfe geguckt. Den
Fluchtweg gestellt, genau.
Und da auf jeden Fall dann in ungefähr 60, 70 Meter Entfernung dann den Stream gehört.
Genau.
Ja, das war auf jeden Fall lustig, die Gesichter dazu zu sehen. Ja.
Ich finde das Sendezentrum sowieso total cool mit den Live-Podcasts, weil es wird jetzt über den ganzen Kongress noch verschiedene andere Podcasts geben, die ich halt auch höre und man dann die Leute mal live vor Ort sieht, das ist schon spannend. Ist
auch halt aufgezeichnet? Also Videoaufzeichnung oder ist das nur
Streaming? Es wird gestreamt.
Das landet die Kamera bei Streaming Media. Also,
ja, es müsste eigentlich dann auch aufgezeichnet sein.
Das
machen wir dann nächstes Jahr.
Ich hätte mir noch anders
aufgeschrieben. Jetzt haben wir über die ganzen Talks geredet. Haben wir noch einen Talk? Weil sonst können wir auch mal über die ganze Kunst reden, die hier steht.
Ja, Bodo, dann erzähl mal was.
Also das Beeindruckendste ist wahrscheinlich dieser Tunnel wie heißt der Bereich? Hackcenter, genau.
Das ist ziemlich beeindruckend.
Das ist ziemlich beeindruckend. Also ziemlich breit, ziemlich lang, erinnert ein bisschen an die Seabase, bloß halt in groß. Also man geht durch so einen Tunnel, der aussieht, als ob man gerade in so einem Raumschiff-Tunnel ist und geht dann halt direkt in das Hackcenter rein und öffnet sich dieses Hackcenter mit dem ganzen Trubel und den Leuten. Das ist halt schon ziemlich beeindruckend als Installation,
cool.
Das Ding.
Das ist sehr cool.
Und dann im Hackcenter selber ist halt für mich der Eyecatcher die TARDIS.
Ja.
So eine schöne Doctor Who Telefonzelle in 1:1 Größe. Das Einzige, was sie noch nicht geschafft haben, ist, dass sie von innen größer ist als von außen.
Nächstes Jahr.
Das kommt nächstes Jahr.
Aber sie hat ein Telefon. Die Klappe kannst du aufmachen und da ist ein Telefon drin.
Hast du da jemanden
erreicht? Ich konnte mich leider nicht anrufen. Davon.
Ist sie im Eventphone-Netz? Kann man die anrufen?
Man hat ein Freizeichen, aber ich kann wählen, aber ich komme nicht auf mein Telefon raus. Ja.
Aber es ist auf jeden Fall ein Telefon drin in der Klappe.
Aha.
Genau. Und dieser gigantische 3D-Drucker mit 1,5 mal 1,5 Meter
ja.
Ausmaß, der ist auch schon ziemlich
beeindruckend. Vielleicht kannst du dir da ein neues Case für dein Keyboard drucken lassen.
Mal schauen. Pink. Dann lass ich mal weiter stricken.
Genau. Genau, ich stricke mir eins. Ja.
Ich kann dir eins stricken.
Ja, jetzt muss es auch machen. Jetzt ist bald man dokumentiert und.
Aber lass den Bodo mal weiter über Kunst
reden. Genau. Ja. Was gab's? Also es gibt einen schönen großen Roboter, der aus alten Ghetto-Blastern gebaut wurde.
Ich habe ein Bild gesehen, aber ich habe den nicht gefunden.
Ich glaube, ein, zwei Stockwerke höher und dann am Ende.
Ja.
Ja.
Ah, das habe ich. Das ist wahrscheinlich der Teil, der am ersten Abend, also am Tag 0 noch gesperrt war.
Ah, doch, das stimmt, ja. Kann sein, ja. Da in diesem Lounge-Bereich.
Genau.
Ja, das also der, war gleich ein Thema.
Der ist sehr schön. Es gibt dann auch überall noch so Schaufensterpuppen, die dann, wenn du auf dem Sofa sitzt, sind die so installiert, dass die dir schön über die Schulter schauen.
Ja, ja.
Sehr schön gemacht.
Okay, okay.
Was gibt's denn sonst noch? Es gibt ganz oben halt diese Iglos, wo man sich reinsetzen kann zum
Rumchillen. Genau, oder so kleine Kristalle und so, die sie gebaut haben mit Lichtspielen. Das sieht auch cool aus.
Auch wieder wie letztes Jahr fast alle Lampen irgendwie mit bunter,
alles bunt
bunter oben, Folie ja. Irgendwie ja. Abgeklebt, auch die ja. Hier über dem Tisch und alles um eine Hackatmosphäre.
Es gibt auch wieder die Seidenstraße, wobei ich die diesmal gar nicht so wahrgenommen habe.
Ja, eben.
Durchsatz ist auf jeden Fall geringer.
Ist sogar in unserem Podcast eine durchgerast. Ich weiß nicht, ob man es im Hintergrund noch hört in Production, aber vorhin war eine.
Ich habe auch mal eine gehört, aber letztes Jahr war es gefühlt viel mehr.
Ja, es war sehr viel präsenter. Ja.
Ja, letztes Jahr war das optisch präsenter, weil es halt auch von außen gelegt war und wirklich größer gelegt war. Das ist jetzt nur eine etwas kleinere Testinstallation fürs Camp. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, dass der Wow-Faktor weg ist, dieses Bastelding.
Also letztes Jahr war ja irgendwie am Tag 2 war ja schon dann die NSA Interception Devices da ja schon dran installiert und irgendwelche DevNull Routing in den Papierkorb und so. Das ist habe ich jetzt noch nicht entdeckt, aber vielleicht kommt das ja noch.
Obwohl wir beim letzten Mal ja auch dadurch, dass unser Assembly, also das war ja nicht unser Assembly, aber das Python Assembly halt
hijacked. Am Tag 3 war das schon so
fast. War das schon fast unser Assembly. In dem Hackcenter drin waren, saß man natürlich da auch mittendrin, da wo am meisten Pakete verschickt wurden.
Ja, das stimmt.
Und wir haben ja diesmal das Assembly außerhalb des Hackcenters. Deswegen, vielleicht kriegt man es auch deswegen nicht ganz so viel mit.
Ja, das
aber
kann
ich habe auch das Gefühl, dass es weniger ist, aber nicht so viel weniger, als es sich anfühlt.
Ja, das kann gut sein.
Das kann gut sein. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf die Installation da beim Camp. Da wurde ja auch, man sollte irgendwie evaluieren, wie man seinen Bereich dann an diese Seidenstraße anschließen kann. Also wenn man aufs Camp fährt und eine größere Zeltanlage baut, kann man sich da durchaus auch an die Straße anschließen lassen.
Sehr gut.
Ja. Also müssen wir uns überlegen, wie wir Ruby Town am Camp an die Seidenstraße anschließen.
Ja. Okay.
Ja.
Das muss ja sowieso erstmal ein ganzes Dorf werden, ne?
Also nicht Town. Mehr Town.
Ruby Village. Ruby Village.
Nein, ich meine, aber das muss dann halt, wir heißen Ruby Town, das muss man halt auch sehen. Ne? So ein gallisches Dorf stelle ich mir gerade vor.
Genau. Mit Miraculix und alle kriegen Ankleibebärte.
Ja.
Geil.
Dagegen.
Ute, was ist denn?
Wen tragen wir denn
noch? Ich bin mal gespannt, im Hochsommer sind die auch dagegen.
Ja, glaube ich auch.
Ist dir noch was Cooles aufgefallen, Ute, jetzt so am Drumherum oder Talks?
Das Bewusstseinstalk.
Der Bewusstseinstalk, ja.
War der?
Der war gut.
Bewusstseinstalk.
Das war
sagt mir
der
gar nichts. War der gestern?
Nein, der war heute Morgen.
Heute Morgen, da habe ich noch geschlafen, da war mein Bewusstsein noch nicht da.
Ach so, Serenität, Anleitung zum Glücklichsein?
Nein.
From Computation to Consciousness. How Computation helps to explain mind, universe and everything.
Ah, genau.
Ja, Saal 2,
erster Talk. Ganz früh.
Okay, dann schieß mal los.
Der war ganz großartig. Also im Prinzip ging es halt so ein bisschen darum zu erklären, wie funktioniert Bewusstsein und wie kann man Bewusstsein eigentlich mit Hilfe künstlicher Intelligenz auch simulieren. Und leben wir in einer Simulation? Und wenn ja, ist das schlimm? Und es ist eigentlich nicht schlimm, weil man es merkt. Man merkt es wohl nicht, wenn man in einer Simulation lebt. Und, das
ist wie bei der Matrix.
Ja. Dann kaum Glitches.
Ist ja auch, merkt man ja auch nicht. Ist ja auch nicht schlimm.
Genau.
Glitches drin und hier, egal.
Genau.
Aber
und im Prinzip am Ende kam halt so ein bisschen raus, dass dann halt auch so die Fragen nach der Wahrheit oder nach dem Sinn des Lebens mithilfe dieser Computation-Geschichte halt auch ganz gut erklärt werden kann oder auf eine andere Art und Weise. Also es war sehr technisch teilweise und es kam auch wieder Entropie drin vor, das fand ich auch ganz gut. Und aber auf der anderen Seite ging es halt schon auch so ein bisschen in eine philosophische Richtung, wie halt Bewusstsein eigentlich überhaupt funktioniert. Und so die Quintessenz war Pushback Entropy, Love und Built-in Artificial Intelligence. Ja, das ist so die Quintessenz des Talks und fand ich ganz großartig und ich werde dem Typen auf jeden Fall noch meine E-Mail schreiben und um Literatur so zum Einstieg bitten.
100.
Ja. Und währenddessen habe ich noch an Dirks Stulpen gestrickt.
Sehr Dank dafür. An der Stelle möchtest du vielleicht den Beitrag zu Rails Girls nennen, den es in der Arte Mediathek seit gestern gibt?
Genau, also gestern...
Shameless Self-Plug in der Meta.
Gestern lief ein Fernsehbeitrag auf Arte, der auf unserem letzten Beginners-Workshop im, ich glaube, Oktober gedreht worden ist. Den gibt es heute noch bis, keine Ahnung, 18 Uhr oder so in der Mediathek zu sehen. Und
soll es denn nicht 7 Tage dort geben?
Wenn nee, 20 Stunden.
Das hängt, das, so das hängt von der Art des Beitrags ab. Ja.
7 Tage ist das 18 Uhr vorbei, ne?
Ja, es ist vorbei. Aber,
aber es gibt da so ein Tool, mit dem man da so Dinge runterladen
Ja, ich habe davon auch schon gehört. Und,
ja. Also der versierte Mensch schafft das.
Ja, genau. Also ich habe den Beitrag selber noch nicht gesehen, aber ich habe gehört, er soll ganz cool gewesen sein und ich habe wohl auch nicht so scheiße ausgesehen, das ist schon okay. Ja.
Weil die Rails Girls sind ja auch ein Teil von Rubytown und wir sind auch schon drauf angesprochen worden, ist ja auch Rails Girls und ist die Ute denn auch da?
Ja. Das Ed Nerd Babe.
Ja, genau.
aber es sind nicht nur die Berliner Rails Girls hier, also Magda und ich sind ja von den Berlinern hier und es sind auch einige von den, ja, Brigitte ist aber nicht vom Orga-Team. Genau, und es sind noch einige von den Hamburgern da und mit denen habe ich auch eben noch gesprochen und wir haben uns ein bisschen ausgetauscht, wie man Workshops besser machen kann und so. Es war ganz cool. Ja.
Das ist toll. Hat eigentlich ja jemand die Beatmaschine ausprobiert mit den echten Instrumenten?
Also ich habe sie nur spielen gehört. Drumcomputer.
Also da habe ich letztes Jahr den Talk zugesehen.
Genau, letztes Jahr gab es den Talk und dieses Jahr steht sie jetzt eine Etage über uns. Aber heute
was
ist sie, glaube ich, aus.
Eben war sie noch da. Also da steht
meine Ausführung.
Im Grunde, stell dir vor, ein großes
Regal
mit mit quadratischen Kästen.
Ein Fächern.
Nee, es ist kein Billigregal. Es wäre dann ein Expedit, aber es ist größer als ein Expedit. Also es ist ein Regal mit quadratischen
Fächern. Die Affiliate-Links kommen dann in die Shownotes.
Korrekt. Expedit gibt es aber nicht mehr. Muss man dann das Nachfolgemodell kaufen. Egal. Quadratisches Regal mit quadratischen Fächern. In jedem Fach gibt es ein Instrument, was einen Percussion-Sound generieren kann.
Ein was?
Ein Percussion-Sound. Das ist eine Trommel, eine Rassel, so ein Ding, wo man mit dem Stock draufsteht. Also
es ist, die Hörer, ne?
Es ist also, keine Gitarren drin, es sind halt Percussion-Instrumente drin. Und alles echte Percussion-Instrumente und alle werden halt so gespielt, wie sie, also irgendwie mit einem Stock da auf die Trommel oder mit einem, wie auch immer diese ganzen Dinge heißen.
Claps gab es auch.
Claps.
Diese, genau.
Diese Dinge. Und davor ist ein Tablet und da kannst du dann halt deinen Drumcomputer programmieren, wie das halt so ist, mit einem Sequencer und spielen tut aber nicht irgendwie ein Synthesizer, sondern dieses Regal da, was da steht. Und das
ist fast eine Wand von Instrumenten.
Ja. Und es sieht erstens ziemlich beeindruckend aus, es klingt halt total abgefahren.
Weil leuchtet
halt,
ja auch so.
Genau, das ist ziemlich cool, also das kann man sich auch mal angucken.
Ja, und das Verrückte an der ganzen Sache ist ja, dass, was er da nachgebaut hat, ja ein echter Drumcomputer war und der macht exakt dieselben Geräusche, wie das der Original-Drumcomputer macht, nur halt nicht synthetisch, sondern mit den echten
Instrumenten. Also, wobei die meisten, ganz kurz dazu Erklärung, die meisten Drumcomputer benutzen ja Samples.
Ja.
Also das quasi inverse von, ich habe Instrumente jetzt digital nachgebaut, hinzu, ich baue aufgrund eines digitalen Vorbilds Samples. Wieder Instrumente nach. Ja. Das sind auch digital.
Ja, die ja, müssen nicht
nachgebaut. Okay, hast recht. Ja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall.
Digitalster baust du auch.
Ja. Nee, aber das fand ich auch cool. Also,
nicht zu übersehen, nicht zu überhören.
Der hat da letztes Jahr auch ein Konzert gemacht, nach seinem Talk. Das war schon cool. Hat er gut gemacht.
Cool. Ja, und es gibt wieder einen riesigen Kids-Bereich. Ja. Ne? Also Kinder sind in allen Formen und Farben vertreten. also von ganz groß. Klein bis, also ich habe diesmal, glaube ich, sogar noch mehr als letztes Jahr ganz viele so im, ja, Anfang Teenageralter. Ja.
Wahrscheinlich heute hast du die gesehen.
Genau,
ne?
Weil ich da vorne.
Aber gestern
heute, ja, heute ist der Jugendtag, wo die Kack, ne? Unter 15-Jährigen oder unter 14-Jährigen sogar kostenlos reinkommen in Begleitung der Eltern.
Okay, okay.
Und die haben halt so ein Programm für die vorbereitet gehabt.
Ja, Jugendtag ist ja auch hier. Ne? Und
genau,
Jugendtag ist auch hier.
Genau.
Das war letztes Jahr aber nicht so stark, oder?
Das ist mir nicht aufgefallen.
Das ist, glaube ich, ein koordinierter Effort, glaube ich, jetzt dieses Jahr für den Kongress gewesen. So alle diese ganzen Jugendveranstaltungen irgendwie und Initiativen, die es da so gibt, ein bisschen zu koordinieren, zusammenzuführen.
Finde ich gut. Also ganz viele Eltern mit ihren Kids gesehen und dann auch kleinere Bällebäde, Hörspieler, alles mögliche wieder. Riesige NES-Controller, auf denen man rumhüpfen kann.
Ja.
Ja.
Unter dem Atemzug können wir auch die Chaos-Patinnen nennen, die halt sich um Neubesucher des Kongresses kümmern, die halt denen zeigen, hier, das geht hier, das kannst du hier machen und denen sogar so einen kleinen Flyer beilegen mit Sachen, die unbedingt machen sollen. Und die Aufgaben, die da drauf sind, finde ich ganz, ganz schön. Das sind so mit jemandem darüber reden, was er gerade macht, mit jemandem total Unbekanntem zum Beispiel. Also es die Leute halt auffordert, einfach mal durchs Hackcenter zu gehen und dann nicht nur zu gucken, sondern auch Leute aktiv anzusprechen und zu fragen, was machst du da eigentlich? Oder halt ein Gespräch anzufangen, weil das ist ja das, was wirklich das Interessante hier am Kongress ist. Also die Talks sind sehr geil, teilweise auch sehr gruselig, aber das Interessante hier ist ja auch die soziale Interaktion, die du hier hast, die du halt sonst nicht hast. Und das ist halt sehr schön, dass die Chaos-Patinnen halt da genau den Leuten irgendwie so eine Hilfe an die Hand geben. Hier, das geht hier, das musst du hier machen. Trink einen Chunk, mach dies, mach jenes. Das ist halt schon sehr geil.
Was ich dieses Jahr noch nicht gesehen habe, diesen Club-Launch, wie heißt das jetzt offiziell? Nee,
es gibt ja zwei Sachen, wie wir. Das haben wir ja in der Freakshow gelernt.
Genau,
es gibt konstant zwei Sachen, die Launch genannt werden. Einmal ganz oben und einmal in Halle H. Und Halle ganz oben ist, glaube ich, das, was eher auf Launch zutrifft. Ja, also so ein bisschen abhängen. Musik ist nicht leise, aber Halle H ist halt da, wo letztes Jahr
die DJs auflegen, Konzerte abends sind.
Das ist ein Club.
Ja.
Da ist auch diesmal wieder, warst du schon da, Essi?
Ich bin da mal durchgetigert, ja, genau.
Also, es steht die gleiche Bar wie letztes Jahr da, dieser abgefackelte Dachstuhl, den sie da in der Bar gebaut haben.
Mega geil.
Irgendwie ein halbes Containerschiff haben sie abgeladen, also die Schiffscontainer mit. Da ist zum einen die Siebdruckanlage drin.
Als Deko? Oder?
Ja, so als Deko und Installation.
Ambiente, ja.
Basti und ich sind gestern in irgendeinen Reihen, da stand so ein, weißt du, diese alten Bundeswehr-Telefone, wo man so dran drehen kann. Haben wir dran gedreht, auf der anderen Seite, hallo, hallo, und dann war weg. Das war sehr skurril, mit so einer Lampe angeleuchtet. Irgend so eine abgefahrene Installation, wo du auch so ein, irgendwie so ein Sequencer steuern kannst mit Licht.
Genau, mit den so musst Kreisen. Du,
genau,
wenn du Licht draufhältst, macht es Geräusche an dem Punkt.
Genau, und dann kannst du irgendwie so drauf tippen und dann.
Genau, und dann kannst du Rhythmen mitmachen.
Ja.
Total abgefahren.
Das war extrem cool.
Ja. Das habe ich heute erst gesehen. So ein Mission Impossible-Style Laserspiel in einem Container drin.
Oha.
Wo die Figur im Hologramm dann da steht, oder?
Das gibt's auch noch, stimmt.
Ja.
Was ist das?
Ich muss da mal hin.
Ja, gibt einfach zu viel.
Ja. Da ist irgendwie so irgendwie so mit Nebel und darauf wird irgendwie ein Super Mario oder so projiziert.
Ich hatte eine Figur, eine Menschengroße, also ein kompletter Menschenkörper.
Das habe ich noch nicht gesehen.
Aber das kann man wechseln. Das kann man wohl irgendwie dann hinten einstellen. Und
okay, okay.
Ja.
Das ist auf jeden Fall abgefahren.
Ja, ich habe auch leider noch nicht ganz verstanden, wie das funktioniert. Da muss ich nochmal hin und fragen.
Und es gibt irgend so eine ranzige WG. Da installiert. Man geht mal irgendwie die Tür auf und da ist man auf einmal in irgendwie so einer Berliner Hinterhofatmosphäre. Das ist ganz geil.
Hey, kein Rand hier gegen Berlin.
So ist es halt. Das ist halt ranzig.
Ja. Alles klebt.
Das ist doch der Charme.
Ja. Aber war sexy.
Überall liegt sexy, Müll.
Genau.
So ist es.
Genau. Genau, das habe ich noch nicht gesehen. Das muss ich mir noch angucken, glaube ich.
Wir müssen noch tanzen gehen. Mit dem Dirk.
Wir gehen tanzen noch. Irgendwann, nach der Nord News Show.
Mhm. Jawohl.
Mhm.
Ja, Pflichtprogramm für heute Abend auf jeden Fall, ja.
Ja.
Aber genau, ich überlege gerade, ob mir noch was besonders aufgefallen ist. Die Coffee Nerds sind wieder hier.
Genau, die sind ganz oben.
Also der Bereich ist irgendwie größer geworden gefühlt. Also
ja,
letztes Jahr
die
war
haben
das halt so eine Ecke.
Coole Fahrradball
zum Morgen. Und jetzt ist es ja wirklich so.
Sieht ganz schön aus, ne? So richtig schick dekoriert
ist. Weil als ich gestern da war, hatten sie kaum Bohnen. Also das Bohnenregal war leer und dann hing da Why don't you bring anything here?
Ja, wir haben ja unsere eigene Kaffee-Nerd-Abteilung.
Ja.
Es gibt aber eine coole Kaffeerösterei hier in Hamburg, in der Speicherstadt. Da bin ich heute Morgen lang gegangen. Die kann ich auch empfehlen, wenn man mal hier ist. Auf jeden Fall von der Auswahl her. Ich habe einen bisher nur probiert davon, der war sehr gut.
Okay.
Warst du auch im Miniatur-Wunderland, wo du in der Speicherstadt
warst? Ja, ich war leider nur 2 Stunden unterwegs.
Hast du eine Hafenrundfahrt
gemacht? Das reicht. Alles auf einmal, ja. Genau. Nein, leider nicht, aber es gibt da viel zu entdecken. Es gibt auch noch den Hamburger Dungeon, der mir empfohlen worden ist, der so die Geschichte von Hamburg erzählt. Sollte man sich auch mal angeguckt haben, in so einer filmerischen, schauspielerischen Art und Weise. Da geht man durch mehrere Räume und dann auch durch die Zeit durch Hamburg durch. Aber ganz gut sein. Ja, Miniatur-Wunderland braucht man, glaube ich, einen Tag
für. Und sie erzählt ja immer, sie wird länger schlafen und eigentlich steht sie um 6:30 auf und macht erstmal hier eine Hamburg-Tour.
Aber im Grunde, ich war jetzt schon so oft hier und habe immer nur den Kongress gesehen, dachte mir jetzt
wenigstens ist ein bisschen vernünftig.
Ja. Also ich kenne nämlich sonst nichts von Hamburg bisher, außer das CCH.
Wir kennen den Hauptbahnhof, Dammtor und CCH.
Also kannst du auf jeden Fall empfehlen, wenn man
die Speicherstadt ist schick,
Luftstadt.
Ja, cool. Genau. Und mal an den Landungsbrücken vorbei spazieren und dann kommt man auch automatisch wieder zum CCH.
Okay. Ja. Also im Grunde fußläufig, also alles zu Fuß.
Ja, es ist halt ein großer Bogen einfach unten rumgegangen und dann kommt man wieder zum, also vom Hostel aus einfach geradeaus weiter.
Okay,
und dann,
cool.
Hamburg ist nicht so groß. Also die Innenstadt kannst du dir auch ganz gut zu Fuß angucken.
Ja. Cool. Ja, vielleicht an der Stelle nochmal die Aufforderung, mehr runterzuladen. Ne? Es gibt ja ein Dashboard.
Ja, wer hat denn hier die Random Numbers?
So, da habe ich einfach mal die ich so gefunden habe.
Ah, okay. Das
sind, zusammengedreht.
Sorry, Dirk, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Genau, also ja, Essie hatte das auch schon ein bisschen vorbereitet. Es gibt halt ein Dashboard, was live aktualisiert wird.
Vom NOC ist das, glaube ich, oder ist das von
Es ist NOC, ist aus POC drin und es sind auch die Engel mit drin. Und man sieht, dass wir aktuell verbrauchen wir einen Downstream 6% der Kapazität. Das ist halt lächerlich.
6%? Wo steht du?
Ja, 6% Downstream.
Ach, da oben. Ah,
und
genau, bei 3 Gigabit ist down halt, und 12 Gigabit up. Also das ist ja wie immer so, paradoxer oder logischerweise, keine Ahnung, weiß nicht, warum man das sehen möchte, dass die Kongresse ja in der Regel, also wir haben ja immer sehr gute Internetanbindung, aber in der Regel immer deutlich mehr Upstream haben als Downstream. Also es wird deutlich mehr aus dem Kongressnetz herausgesaugt. Lass
mich kurz überlegen, woran das liegen könnte. Wir sprachen eben von HD-Streams. Vielleicht hat das einen Einfluss.
Wobei das aber angeblich gar nicht das, also es macht schon einen gewissen Teil halt aus, aber es, darüber hinaus gibt es immer noch sehr, sehr viel Zeug, das irgendwie, also sehr, sehr viele Bits, die das PCH verlassen. Und
ganz viele FreeBSDs.
Ich lade genau schnell die Word-Startseite.
Und Ubuntu-Distributionen. Und
das ist ein bisschen hochgeht. Da sehen wir bestimmt gleich einen kurzen Peak.
Ja.
Der Peak an Wireless-Connections sind aktuell 6749.
Das ist
abgefahren. Und ja, das Netz ist insgesamt
relativ stabil. Auch das wieder, also es gab zwischendurch mal so ein paar Ruckeleien, aber was nach wie vor so mega beeindruckend ist, in diesem Saal 1 mit keine Ahnung wie viel 1000 Plätzen da.
3000?
Ja, also wie stabil man da drin dann trotzdem mit Wi-Fi irgendwie ein bisschen Fahrplan klicken kann, ist einfach unglaublich beeindruckend. Also wenn man mal überlegt, dass andere Büros oder Locations das noch nicht mal für 20 Leute hinbekommen, ist das schon erstaunlich.
Allerdings. So,
gut.
Ich glaube, haben wir denn noch was?
Haben wir noch Themen?
Nein, keiner mehr. Alle gucken verdrossen bis müde in die Kamera.
Dass das erst der zweite Tag ist, hatten wir doch schon ziemlich viele Themen.
Ja. So, dann müssen wir
das ist ja noch nicht mal Schluss, Ende des zweiten Tages.
Ja, jetzt wird es dunkel.
Erstmal Lochbuch-Netzpolitik.
Mhm. Ja.
Also ein Thema
und morgen kommt noch ein Cola.
Hunger.
Ja, Hunger.
Okay,
ich hab übrigens,
das heißt, ja, dann müssen wir jetzt.
Aber ich habe noch kurzen Filmtipp für alle Hörer. Und zwar, wer Matrix mag, es gibt einen Film, der nennt sich Welt am Draht. Der eine ähnliche Story hat von Rainer Fassbender. Dieser Film ist 1973 gemacht worden.
Scheiße.
Da geht es auch schon um Simulation.
Connection habe ich auch noch nicht. Aber
weil wir vorhin über AI und Leben wir in einer Simulation geredet haben.
Wohin?
Ja.
Bodo hat einen Callback.
Das fällt mir jetzt ein, Bodo.
Wie soll man das denn in den Shownotes jetzt verbauen?
Ich bin nicht mehr zwischen gekommen.
Und dann sagst du mir, Lukas, ich habe eine lange Queue, weißt du? Ja, das ist auf jeden Fall an der Stelle vielleicht, um da noch die Referenz zu, es gibt einen CRE zu Hackerfilmen. Da wird diese ganze Historie auch mit Welt am Draht nochmal.
Welt am Draht vor, kann ich mich gar nicht erinnern.
Da kommt das.
Da kommt das drin vor. Und das ist eigentlich ziemlich genau die Matrix-Story. Kein Spoiler.
Alles nur kopiert und geklaut und so.
Es gibt halt kein Neo, aber sonst. Wegen Hunger. Es gibt das Foodhacking auch wieder.
Mhm. Wo ist das denn gelandet? Weil jetzt in
keine Ahnung, gehen wir jetzt hin. Ich will Kimchi.
Da war
Kimchi kommt aber, glaube ich, am dritten Tag.
Echt?
Ich meine, es gibt einen Workshop dazu, wie man das macht. Genauso wie Kefir, ne?
Kefir.
Auch. Es gibt auch ein Whisky-Tasting, wenn du deinen eigenen Whisky mitbringst.
Das erfahren wir jetzt.
Den eigenen Whisky.
Also dann darfst du die anderen
auch mit. Du darfst deinen eigenen Whisky tasten, genau. Sehr gut.
Ja, oder läuft halt ähnlich wie bei den Kaffee-Nerds. Ne?
Bring was mit ein Profi und probiert deinen Whisky. Ne? Ja, also,
wie aus dem Supermarkt. Hier, probier mal.
Nee, den kannst du nicht trinken, den behalte ich. Genau, das ist auch noch was. Das war auch letztes Jahr da.
Ich glaube, wir haben noch viel anzugucken.
Das glaube ich auch. Gut, dann gehen wir jetzt essen, ja?
Ja.
Alle noch was sagen.
Tschüss.
Und guten Appetit.